Experten rechnen mit einem Rückgang der Maisanbaufläche beispielsweise in Nordrhein-Westfalen um 10%. In überschwemmten Gebieten sind Getreidefelder teilweise in schlechtem Zustand und teilweise beschädigt. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, alternative Futterquellen zu identifizieren, um die Nährstofflücken zu schließen und gleichzeitig die Anpassung an veränderte Umweltbedingungen zu gewährleisten.
Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
Herzlich willkommen zur 48. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um Tierfutter, also was gibt es für Alternativen zum Maisanbau? Außerdem bekommt ihr unseren Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch sehr viel Spaß.
Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
Biogasanlagen und ihre Bürokratie. Die Bürokratie belastet Biogasanlagenbetreiber stark. Umweltgutachten, Nachhaltigkeitserklärungen und Emissionsmessungen sind erforderlich, was hohe Kosten und einen enormen Dokumentationsaufwand mit sich bringt. Die Auflagen umfassen auch quartalsweise Meldungen der Nachhaltigkeitskriterien und regelmäßige Betriebssicherheitsprüfungen. Ebenso müssen Emissionen gemessen, Behälter geprüft und sogar Motorentausche genehmigt werden. Diese Vielzahl an Vorschriften erfordert viel Zeit, Geld und Personal, was die Betriebskosten weiter in die Höhe treibt. Die jüngste bürokratische Anforderung ist ein zusätzlicher Antrag für die Rückerstattung der Stromsteuer. Der Bürokratiewahnsinn macht es schwierig, Biogasanlagen effizient zu betreiben und schränkt die wirtschaftliche Rentabilität ein. Achtung! Umsatzsteuer beim Maschinenverkauf tritt bald in Kraft. Die Umsatzsteuerpauschalierung für Land- und Forstwirte wird unattraktiver, da der Bundesfinanzhof entschieden hat, dass auf Hilfsgeschäfte bald 19% Umsatzsteuer anfallen werden. Bisher konnten pauschalierende Betriebe die Durchschnittssteuersätze nutzen, aber dies ändert sich aufgrund einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Ein Fall betraf eine landwirtschaftliche Gesellschaft, die bei der Realteilung ihres Betriebs Maschinen und Inventar an einen Mitgesellschafter verkaufte. Das Finanzamt erkannte die Umsatzsteuer nicht an und entschied, dass die Lieferung von Wirtschaftsgütern nicht der Pauschalierung unterliegt. Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Ansicht und argumentierte, dass laut Mehrwertsteuersystemrichtlinie die Pauschalierung nur für landwirtschaftliche Erzeugnisse gilt. Die Finanzverwaltung wird voraussichtlich bald ihren Anwendungserlass ändern, was dazu führt, dass Hilfsgeschäfte dem Regelsteuersatz unterliegen. Dies macht die umsatzsteuerliche Pauschalierung für Land- und Forstwirte weniger attraktiv und könnte sie dazu veranlassen, die Regelbesteuerung in Betracht zu ziehen. Umbau Tierwohl. Experten schlagen vor, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen, um die Investitionen in bessere Tierhaltungsbedingungen zu finanzieren. Diese Maßnahme wird als eine mögliche Lösung diskutiert, um den steigenden Ansprüchen an den Tierschutz gerecht zu werden. Die Zukunftskommission Landwirtschaft empfiehlt eine Anhebung von 7% auf 19%. Dadurch könnten die Kosten für Tierwohlmaßnahmen unterstützt und langfristig die Nutztierhaltung verbessert werden. Landwirtschaftsminister Özdemir zeigt sich offen für diesen Vorschlag und betont die Bedeutung der Unterstützung der Landwirte bei der Umsetzung von Tierwohlstandards. Aldi Süd nur noch mit 2 Haltungsformen bei Rindfleisch. Aldi Süd hat angekündigt, ab sofort ausschließlich Rindfleisch aus den höheren Haltungsformen 3 und 4 in seinen Filialen anzubieten. Dieser Schritt erfolgt 6 Jahre früher als geplant aufgrund der positiven Reaktion der Verbraucher. Das Rindfleisch der Haltungsform 3 stammt größtenteils aus deutscher Landwirtschaft, während Aldi Süd bei der Haltungsform 4 bevorzugt auf deutsche Herkunft setzt. Die Nachhaltigkeitsmanagerin des Unternehmens betont die Bedeutung der gemeinsamen Anstrengungen entlang der Lieferkette für mehr Tierwohl und hofft auf Nachahmer in der Branche. Gegenwärtig machen die Haltungsformen 3 und 4 bereits 50% des Umsatzes mit frischem Fleisch aus, während sie bei gekühlten Fleisch- und Wurstwaren nur 20% ausmachen. Die Trinkmilch der Eigenmarken von Aldi Süd stammt zu 100% aus den höheren Haltungsformen der deutschen Landwirtschaft. Landwirte für Bambusanbau in Deutschland gesucht. Ein niederländisches Unternehmen namens Bambulogic plant, den Anbau von Bambus in Europa zu etablieren und sucht in Deutschland Landwirte für den Vertragsanbau. Bambus wird als nachhaltiger Rohstoff immer gefragter, aber bisher fast ausschließlich importiert. Das Unternehmen sieht in Europa eine große Nachfrage nach biobasierten Materialien und möchte diese Lücke durch den Anbau von Bambus vor Ort schließen. Die Sorten wurden speziell ausgewählt, um den klimatischen Bedingungen in Europa gerecht zu werden. Die Verträge mit den Landwirten laufen über 20 Jahre, wobei eine Rückkaufgarantie ab dem 7. Jahr besteht. Die Preise richten sich nach dem Marktpreis, der jedoch an einen Mindestpreis gebunden ist. Das Unternehmen verspricht auch zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten, die die Investitionskosten von etwa 11.000 Euro pro Hektar teilweise decken sollen. Der Bambusanbau erfordert einige spezifische Anbaumethoden, einschließlich Bewässerung und Schutz vor der Ausbreitung der Pflanze. Die Ernte erfolgt sowohl von Sprossen als auch von Biomasse und Stangen, wobei verschiedene Ernte- und Verarbeitungsmethoden zum Einsatz kommen. Das Unternehmen arbeitet bereits an Bambusplantagen in verschiedenen europäischen Ländern und hat kürzlich auch in Deutschland eine Testfläche eingerichtet. Es bestehen jedoch noch offene Fragen bezüglich der Klassifizierung der Bambusplantagen, möglicher EU-Fördermittel und Genehmigungen für den Anbau nicht heimischer Arten. Die Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen ist an dem Projekt beteiligt und hofft auf weitere Erkenntnisse aus den Testfeldern. Landwirte, die Interesse am Bambusanbau haben, werden ermutigt, sich beim Unternehmen zu melden. Weniger Fleischkonsum in Deutschland. Der Fleischverzehr in Deutschland ist im Jahr 2023 weiter gesunken, wobei jeder Deutsche im Durchschnitt 430 Gramm weniger Fleisch konsumierte. Insbesondere der Verzehr von Rind- und Kalbfleisch ging um fast 5% zurück. Auch der Schweinefleischkonsum nahm ab, während der Konsum von Geflügelfleisch leicht anstieg. Mögliche Gründe für diesen Trend sind alternative Ernährungsformen und ein gesteigertes Umweltbewusstsein der Verbraucher. Jedoch kehrte sich dieser Trend Anfang 2024 um, als der Fleischkonsum wieder anstieg. Der Import von Schweine- und Rinderfleisch ging mit dem Rückgang des Fleischverzehrs einher. Die Menge der im Inland geschlachteten Tiere verringerte sich ebenfalls, während die Nettoerzeugung von Geflügelfleisch leicht anstieg. Der Selbstversorgungsgrad bei Fleisch lag 2023 bei 120% im Vergleich zu 125% im Vorjahr. Negativauszeichnung für Bio-Lebensmittelhändler. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland, ABL, hat den Bio-Lebensmitteleinzelhändler Denry mit dem Negativpreis Landgrabber des Jahres 2024 ausgezeichnet. Denry erwarb die Agrargenossenschaft Groß-Zöbern und fusionierte sie rückwirkend zum Jahresbeginn mit dem bereits der Denry-Gruppe angehörenden Hofgut Eichigt. Dadurch entstand ein großer Ökobetrieb mit etwa 6.000 Hektar Agrarfläche. Die ABL betrachtet dies als Beispiel für die strukturelle Schieflage am Bodenmarkt und warnt vor den Auswirkungen auf die verbleibenden landwirtschaftlichen Betriebe in der Region. Sie argumentiert, dass Betriebe unabhängig von ihrer Größe in der Konkurrenz mit kapitalstarken außerlandwirtschaftlichen Unternehmen am Bodenmarkt keine Chance haben. Die Konzentration von Land, Produktion, Verarbeitung und Vertrieb in einer Hand könne langfristig die Preise bestimmen und andere Biobetriebe gefährden. Denry verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatzzuwachs von 5,8% auf 1,38 Milliarden Euro. In Sachsen stiegen die Bodenpreise für landwirtschaftliche Flächen 2022 im Durchschnitt um 11% auf 14.778 Euro je Hektar, bundesweit um 8% auf 31.911 Euro je Hektar. Entlastung der Landwirte. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat keine genauen Informationen darüber, wie viel Entlastung das Wachstumschancengesetz den Bauern in Euro und Cent bringt. Auf Anfragen der Linken konnte die Bundesregierung keine konkreten Zahlen liefern. Das kürzlich angekündigte 10-Punkte-Entlastungspaket im Bundesrat scheint keinen angemessenen Ausgleich für die gestrichenen Agrardieselbeihilfe zu bieten. Lediglich die mehrjährige Tarifermäßigung und eine mögliche steuerfreie Risikoausgleichsrücklage werden diskutiert, ohne konkrete Angaben zur finanziellen Entlastung. Das Wachstumschancengesetz sieht jedoch einige Steuerentlastungen für Land- und Forstwirte vor, darunter die Verlängerung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter und die degressive Abschreibung für Wohngebäude. Es gibt auch Sonderabschreibungen für Investitionen in Maschinen und Erleichterungen bei Buchführungspflichten für gewerbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte. Photovoltaik. Das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erfasst alle stromerzeugenden Anlagen, einschließlich Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Batteriespeicher und andere. Die Anmeldung ist verpflichtend, unabhängig von der Größe der Anlage und muss innerhalb eines Monats nach der Inbetriebnahme erfolgen. Die Anmeldepflicht liegt beim Besitzer der Anlage, nicht bei der Installationsfirma. Der Eintrag erfordert technische Daten wie Art der Anlage, Datum der Inbetriebnahme und geografische Daten. Das Unterlassen der Anmeldung kann zum Verlust der Einspeisevergütung gemäß EEG oder KWKG führen und sogar zu hohen Bußgeldern gemäß ENWG sowie Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Anlage. Anwohnerklage gegen Landwirt. Ein Hauseigentümer aus Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, versuchte vor Gericht einen benachbarten Landwirtschaftsbetrieb zu schließen, da er sich durch Geräusche und Gerüche gestört fühlte. Das Verwaltungsgericht Aachen lehnte die Klage des Hauseigentümers im April 2023 ab. Der Hauseigentümer plant jedoch, vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zu ziehen. Das Gericht verwies auf ein emissionsschutzrechtliches Gutachten, das zeigte, dass die Betriebsgeräusche und Gerüche innerhalb der zulässigen Grenzen für ein Wohngebiet lagen. Auch die Tierzahlen und Flächen des Betriebs entsprachen den Genehmigungen. Güllepumpstation Marke Eigenbau. Ein britischer Landwirt hat eine innovative Lösung entwickelt, um bei der Gülleausbringung Geld zu sparen. Bisher musste während der Düngung ein Traktor mit laufender Zapfwelle für das Pumpen der Gülle eingesetzt werden, was zusätzliche Kosten verursachte. Der Brite baute eine eigene Pumpstation auf einem Anhänger, der mit einem 210 PS starken Motor, einer selbstgebauten Venturi-Vakuumpumpe und einem Atlas-Copco-Kompressor ausgestattet ist. Die elektronischen Komponenten wurden von einer örtlichen Firma integriert, um eine effiziente Steuerung und Sicherheit zu gewährleisten. Die Investition in die selbstgebaute Pumpstation belief sich auf 43.000 Pfund, aber der Landwirt spart nicht nur Betriebsstunden und Kraftstoff des Traktors, sondern kann auch zusätzlich 2.600 Meter Schlauch für die Gülleausbringung mitführen. Seine Innovation wurde mit dem dritten Platz beim Erfinderwettbewerb des britischen landwirtschaftlichen Wochenblatts Farmers Weekly ausgezeichnet. Was, wenn das Futter knapp wird? Wir sprechen heute über Alternativen zum Maisanbau. In der landwirtschaftlichen Praxis ist Mais eine der bedeutendsten Futterpflanzen. Jedoch können verschiedene Faktoren wie Dürren, Schädlinge wie der Maiswurzelbohrer oder ungünstige Witterungsbedingungen zu einem Ausfall der Maisernten führen. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, alternative Futterquellen zu identifizieren, um die Nährstofflücken zu schließen und gleichzeitig die Anpassung an veränderte Umweltbedingungen zu gewährleisten. Warum ist es wichtig, nach Maisalternativen Ausschau zu halten? Experten rechnen mit einem Rückgang der Maisanbaufläche, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, um 10%. In überschwemmten Gebieten sind Getreidefelder teilweise in schlechtem Zustand und teilweise beschädigt. Nicht zuletzt werden durch die Aufhebung der Brachpflicht im Jahr 2024 einige Flächen frei. Es folgen Sommerfrüchte und in einigen Fällen Mais. Durch die Fruchtfolge nach Glötz 7 wird sich die Maisanbaufläche auf dem Niveau des Vorjahres stabilisieren. Beim Mischanbau aus Mais mit Stangen, Ackerbohnen oder Sorghum sagen Experten einen Boom voraus und eine deutliche Steigerung der Anteile. Wie Mais im Mischanbau funktionieren kann, könnt ihr auf www.holtmann-saaten.de unter Aktuelles nachlesen. Welche Alternativen gibt es zur Mais-Silage? Da ist erstens mal die Hirse. Hirsearten wie Körnerhirse zeichnen sich durch hohe Temperaturen und Trockenresistenz aus. Die Körner der Körnerhirse können den Stärkegehalt von Maiskörnern ersetzen. Hirse kann sowohl als Ganzpflanze als auch in Form von Silage genutzt werden. Mit rund 9,5 Megajoule bzw. 5,6 je Kilogramm Trockenmasse ist der Futterwert von Körnersorghum am höchsten. Dies ist auf den hohen Rispenanteil, also von 59% der Gesamtpflanze dieses Typs zurückzuführen. Hirse oder Sorghum ist eine C4-Pflanze, ebenso wie Mais und Zuckerrohr. Im Vergleich zu C3-Pflanzen, also Getreide, zeichnen sie sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit, gute Wasserausnutzung und effiziente Photosynthese aus. Die ausgedehnten faserigen Wurzelsysteme der Hirsearten ermöglichen eine Anpassung an geringere Niederschläge und eignen sich daher auch gut für sandige Böden. Unter trockenen Bedingungen können sie das Wachstum unterbrechen. Nach Regenfällen bleibt die Erholung nahezu unbeeinträchtigt. Sie nutzen Nährstoffe, insbesondere Stickstoff, sehr effizient, was zu einer Nitratanreicherung führen kann. Der Beginn heißer und trockener Perioden im ganzen Jahrzehnt hat das Interesse am Hirseanbau in Europa verstärkt. Die bekanntesten Kultursorten sind Sorghum bicolor und Sorghum Sudan, also Sudangras. Es gibt zwei Arten von Bicolor-Sorghum, Körnerhirse und Futterhirse. Körnerhirse wird auch als Millethirse, Kolbenhirse oder Milokorn bezeichnet. Das Getreide hat den gleichen Stärkegehalt wie Maiskörner und kann hierfür als Ersatz verwendet werden. Der Getreideertrag kann 100 Dezitonnen pro Hektar erreichen. Als ganze Pflanze ist die bei Teigreife geerntete Hirse vergleichbar mit Silomais mit 28 bis 30% Trockenmasse, 300 Gramm Stärke pro Kilogramm Trockenmasse und sehr guten Silageeigenschaften. Was muss man wissen zum Füttern von Körnerhirse bzw. Körnersorghum bei Wiederkäuern? Und zwar, Körnersorghum kann als Energiekonzentrat mit aufgenommen werden, um Futter- und Nitratquellen zu verstärken. Im Gegensatz zu Weizen muss es gemahlen werden, um gut verdaulich zu sein. Und in Stresssituationen wie Kälte, Frost, extremer Trockenheit oder Herbizidstress bildet Sorghum Blausäure. Sie soll die Pflanze dabei vor Maiswurzelbohrern oder vor Fraßschäden schützen. Die Körner sind davon nicht betroffen, aber in jungen Blättern und während der Blüte sind die Gehalte von Blausäure am höchsten. Geringe Anteile von Sorghumsilagen in der Ration sind unkritisch. Bei mehr als 10% Anteil an der Gesamtration sollte ausreichend Silierzeit eingeplant werden. Nach circa 4 bis 6 Wochen im Silo ist die Blausäure abgebaut und nicht mehr messbar. Gegebenenfalls prüfen Sie den Blausäuregehalt, wenn Sie sich unsicher sind. Dann gibt es da noch Futterhirse. Futterhirse ist sehr massewüchsig und hat einen hohen Faseranteil. Rund 650 Gramm neutrale Detergenzienfasern, also NDF pro Kilogramm Trockensubstanz. Silomais hat rund 450 Gramm NDF pro Kilogramm Trockensubstanz, also 200 Gramm weniger. Dementsprechend sind auch die Verdaulichkeit der organischen Substanz und der Energiegehalt niedriger als bei Silomais. Die Silier-Eigenschaften sind gut, sodass bei einer Ernte in der frühen Teigreife mit 28 bis 30% Trockensubstanz eine gute Silage erzeugt werden kann. In anderen Teilen der Welt ist der Einsatz von Futterhirsen als Grünfutter oder Silagen weit verbreitet. Inzwischen gibt es Sorten, die eine verbesserte Restpflanzenverdaulichkeit bei verschiedenen Hirsearten zeigen. Auch Kreuzungen, zum Beispiel mit Sudangras, haben zu einem höheren, durchaus mit Silomais vergleichbarem Futterwert geführt. Eine weitere Alternative zu Mais sind Getreideganzpflanzen. Wintergerste, Winterweizen, Tritikale, Roggen oder Hafer können als Alternative zur Silierung genutzt werden. Sie bieten einen hohen Energiegehalt und können 2 bis 3 Wochen vor der Ernte als Körnergetreide geerntet werden. Bei einem geeigneten Korn-Stroh-Verhältnis weisen Getreideganzpflanzen gute Siliereigenschaften auf. Als dritte Alternative gibt es Pressschnitzelsilage. Sie hat einen hohen Trockenmassegehalt von 24% und einen Energiegehalt von 7,2 bis 7,5 Nettoenergielaktation pro Kilogramm Trockenmasse. Die wichtigsten Energiequellen sind Pektin mit 250 Gramm pro Kilogramm Trockenmasse, Zucker mit 30 Gramm pro Kilogramm Trockenmasse sowie Zellulose und Hemicellulose. Der NDF-Gehalt ist mit etwa 450 Gramm Trockenmasse pro Kilogramm vergleichbar mit dem von Silomais. Die Konstruktvalidität muss nachgewiesen werden. Der Konstruktvaliditätskoeffizient beträgt 0,25. Wer Pressschnitzelsilage als Maisersatz einsetzen möchte, muss die Stärkeversorgung und das Vorhandensein von Strukturwirksamkeit sicherstellen. Durch den Einsatz von Mais, durch Grassilage und den Einsatz von mehr Stroh lässt sich die Menge an Maissilage reduzieren. Dabei ist es besonders wichtig, dass das Stroh entsprechend gehäckselt wird, damit die Tiere es nicht raussuchen können. Als vierte Alternative gibt es trockenresistente Gräser. Tiefwurzelnde Gräserarten wie Rohrschwingel und Knaulgras können sowohl als Grünfutter als auch in Form von Silage genutzt werden. Sie können dazu beitragen, den Anteil an Mais-Silage in der Ration zu reduzieren, erfordern jedoch eine Ergänzung mit Getreide zur Stärkeversorgung. Als fünftes gibt es Energiepflanzen. Pflanzen wie durchwachsene Silphie, Miscanthus und Sida, das ist ein Malbengewächs, bieten hohe Masseerträge und eignen sich für die Biogaserzeugung. Einige dieser Pflanzenarten können auch direkt für die Tierfütterung genutzt werden, obwohl ihr Futterwert oft dem von Stroh ähnelt. Unser Fazit: Der Ausfall von Maisernten kann erhebliche Auswirkungen auf die Tierfütterung haben. Daher ist es wichtig, alternative Futterquellen zu identifizieren und zu nutzen. Hirse, Getreideganzpflanzen, Pressschnitzelsilage, trockenresistente Gräser und Energiepflanzen bieten vielversprechende Alternativen zu Maissilage, wobei jedoch jeweils spezifische Anforderungen und Vorsichtsmaßnahmen zu beachten sind. Die Vielfalt dieser Alternativen trägt dazu bei, die Resilienz der landwirtschaftlichen Betriebe gegenüber verschiedenen Umwelt- und Marktrisiken zu stärken.
So, kommen wir zum Markttelegramm in der Kalenderwoche 15. Die Preise für Schlachtschweine sind seit einigen Wochen relativ stabil bei 2,20 Euro pro Kilo laut VEZG. Ebenso recht stabil sind daher auch die Ferkelpreise bei 85 Euro für das 25 Kilogramm Ferkel. Beim Großvieh sehen wir seit letzter Woche keine Veränderung. Hier sind die Preise bei 4,70 Euro pro Kilo für Jungbullen laut VEZG. Kühe sind leicht gestiegen auf 3,92 Euro pro Kilogramm laut VEZG. Zum Vergleich, das Jahrestief war hier bei 3,48 Euro. Weizenpreise sind leicht steigend bei 204,50 Euro pro Tonne. Das sind 3,50 Euro mehr als am Vortag. Mais ebenfalls leicht steigend auf 192,25 die Tonne. Das sind 1,75 Euro mehr als am Vortag. Und zum Schluss noch ein Blick auf den Heizölpreis. 100 Liter kosten aktuell 104,20 Euro. Das ist ein leichter Anstieg zur Vorwoche. Das war's fürs Markttelegramm in der Kalenderwoche 15. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an podcast@holtmann-saaten.de. Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.